Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Das Robert-Koch-Institut, das hat 117 bestätigte Fälle in Deutschland gemeldet. Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 66 davon kommen aus Nordrhein-Westfalen. Aber der Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat jetzt auch noch mal betont, dass es nach derzeitigen Erkenntnissen in 4 von 5 Fällen tatsächlich milde Verläufe sind oder tatsächlich Menschen gar keine Symptome haben. So, wir gucken uns das Coronavirus jetzt auch nochmal an, aber aus einer anderen Perspektive. Denn immer wieder gehen ja Viren von Tieren auf Menschen über oder umgekehrt. Die aktuelle Corona-Welle, die hatte ja durchaus auch prominente Vorläufer, SARS, MERS, Ebola, alle möglichen Influenza-Viren. Wir haben uns gefragt, wie lassen sich solche Übertragungen eigentlich vermeiden oder minimieren, also von Mensch auf Tier und umgekehrt. Darüber habe ich gesprochen mit dem Professor Thomas Mettenleiter. Er ist Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Insel Riems bei Greifswald. Die beschäftigen sich genau damit, mit Tiergesundheit und vor allen Dingen auch mit Tierkrankheiten, die auch auf den Menschen übergehen können. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn erstmal gefragt, was weiß man im Augenblick über den Ursprung des Virus SARS-Coronavirus 2.
Ja, das ist das SARS-Coronavirus jetzt vom Typ 2. Das ist im Vergleich zum SARS-Coronavirus von Typ 1, das 2002, 2003 ja zu Infektionen geführt hat, jetzt so bezeichnet worden. Was wissen wir über den Ursprung dieses Erregers? Alle Daten deuten darauf hin, dass er ebenso wie das SARS-Coronavirus 1 ursprünglich aus der Fledermaus stammt. Und dann entweder über einen Zwischenwirt oder direkt auf den Menschen übergegangen ist. Als Zwischenwirt wird bei dem SARS-Coronavirus 1 die Zibetkatze, also eine Schleichkatze, angenommen. Beim SARS-Coronavirus Typ 2, da sind wir noch nicht so weit, dass wir das eindeutig identifizieren können. Da gab es eine ganze Reihe von Meldungen und Gerüchten. Im Moment ist, glaube ich, so das Oberste auf der Liste das Schuppentier, aber das ist alles noch mit Vorsicht zu sehen.
Das ist ja interessant. Bei welchen anderen Viren haben wir denn solche Tier-Mensch-Übertragungen in den letzten Jahren erlebt?
Na, solche Tier-Mensch-Übertragungen von Erregern sind gar nicht mal so selten. Wir gehen davon aus, dass etwa 2/3 der Infektionskrankheiten, die bei Menschen vorkommen, ursprünglich aus dem tierischen Bereich kommen. Und bei diesen neu auftretenden Infektionen sogar 3/4. Das kommt also häufiger vor. Glücklicherweise kommt es nur doch relativ selten zu solchen großen Epidemien, respektive Pandemien, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Am Beispiel ist ja SARS, also das schwere Atemwegssyndrom 2002, 2003 oder auch die Vogelgrippe in unterschiedlichen Ausprägungen, H5N1, H7N9 oder auch die Schweinegrippe, aber auch MERS, das ist so ein Verwandter auch von SARS, der im Nahen Osten aufgetreten ist. Also sowas passiert schon immer wieder mal, wie gesagt, glücklicherweise nur selten, dass es sich ausweitet zu solchen schwerwiegenden Epidemien oder Pandemien.
Das heißt, die Übertragung ist gar nicht so selten, aber eben so eine große Ausbreitung. Wie sind denn da die Ereignisse ausgegangen bei den Beispielen?
Na, ganz unterschiedlich. Bei SARS war es so, dass dann bei etwa 8000 Infizierten die Infektion durch sehr rigorose Quarantänemaßnahmen sowohl im Ursprungsland, also in China, als auch in den Ländern, wohin die Infektion durch infizierte Personen exportiert worden ist, gestoppt werden konnte. Das ist ja das, was gerade auch mit dem SARS-Coronavirus 2 versucht wird. Also bei Coronavirus 1, SARS-Coronavirus 1 hat das sehr gut funktioniert. Bei der Schweinegrippe hat sich es ja wirklich zu einer Pandemie ausgeweitet. Und da ist es einfach so, dass die Schweinegrippe oder das Schweinegrippevirus in der Zwischenzeit, ich sag's mal so, ein ganz normales Grippevirus geworden ist, das jetzt genauso wie andere zur saisonalen Grippe bei uns mit beiträgt. Schweinegrippe hat es übrigens auch durch infizierte Menschen in die Schweinebestände geschafft, und hat auch dort die damals vorhandenen Erreger verdrängt, respektive sich mit dazugesetzt.
Also das geht quasi auch umgekehrt, von Mensch auf Tier zurück.
Es geht auch umgekehrt. Wir betrachten meistens immer nur diesen einen Weg, weil der uns am bedrohlichsten erscheint. Aber es geht natürlich biologisch auch in beide Richtungen.
Welche äußeren Umstände begünstigen das denn eigentlich, also so Tier-Mensch-Übertragung?
Na, zum einen natürlich der direkte Kontakt mit Tieren, sowohl im einen Bereich Nutztieren als auch vor allen Dingen Wildtieren. Wenn der Mensch in Gegenden vordringt, in Bereiche vordringt, wo solche Kontakte sehr direkt dann passieren, dann gibt es auch diese Übertragungen von Erregern. Wir müssen zwei Ereignisse immer unterscheiden. Das eine ist der eigentliche Übergang. Das heißt, der Erreger springt über die Artbarriere hinweg und infiziert den Menschen. Das kommt relativ häufig vor. Und dann muss es sich aber, um zur Epidemie zu führen, dann eben auch sehr gut von Mensch zu Mensch ausbreiten können. Und das ist glücklicherweise relativ selten. Mhm. Aber diese Interaktionen Wildtier, Nutztier, Mensch, die sind in den letzten Jahren deutlich intensiver geworden. Und deswegen sehen wir das im Moment auch häufiger. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sich Menschen natürlich auch aus sehr entfernten Regionen in der Zwischenzeit sehr schnell global bewegen können. Das heißt also, jeder solcher Übergang auf den Menschen, der irgendwo auf der Erde passiert, hat auch die Chance, seine Nische zu verlassen und dann eben entweder in urbane Zentren, also in Städte zu kommen und dort die Übertragung dann besser zu gestalten oder sich eben auch durch den globalen Reisewarenverkehr weltweit auszubreiten.
Solche Maßnahmen wie jetzt in China, dass man den Verkauf von Wildtieren verbietet, müsste man das nicht von internationalen Organisationen wie beispielsweise der WHO jetzt überall fordern, also weltweit?
Das ist sicherlich grundsätzlich sinnvoll. Man muss ein bisschen differenziert sehen, was wird dann genau verboten. Wir haben durchaus Beispiele, dass das Eingreifen in solche, insbesondere Lebendtiermärkte, gute Erfolge gezeigt hat. Ein Beispiel ist die Vogelgrippe, auch in China, des Typs H7N9. Die ist auf den Menschen übergesprungen vom infizierten Geflügel und hat dort zu solchen saisonalen Influenza-Ereignissen geführt. Als man dann das Geflügel geimpft hatte und die Lebendmärkte weitestgehend zumindest temporär eingeschränkt, ist auch diese Epidemie dann wieder in den Griff bekommen worden. Also sowas hat durchaus einen direkten Effekt. Und natürlich sind solche, insbesondere diese Lebendtiermärkte, natürlich Mischgefäße, wo nun sehr, sehr direkt Wildtiere und Nutztiere auf sehr engem Raum dann eben auch mit den Menschen in Kontakt kommen und es damit einfach wahrscheinlicher wird, dass solche Übergänge stattfinden.
Wäre jetzt auch nicht so der Place to be, wo ich jetzt gerne unterwegs wäre, muss ich sagen. Aber wäre es dann nicht vielleicht gut, wenn so internationale Organisationen wie die WHO beispielsweise weltweit fordern, dass man sowas verbietet, also aktuell diese Wildtierverkäufe?
Man muss da sicherlich genau hinschauen, was ist möglich und was ist auch in den unterschiedlichen Kulturkreisen möglich. In der Tat gibt es ja Aktivitäten in der Richtung. Ein Beispiel ist das Bushmeat, also die direkt gegessenen Wildtiere, dass man das versucht, möglichst einzuschränken. Insbesondere auch das illegale Töten und den illegalen Handel damit. Aber eben auch solche Eingriffe, wie ich sie gerade geschildert habe, dass man nochmal sich genau anschaut, wie sind die hygienischen Bedingungen auf diesen Märkten. Ein generelles Verbot halte ich immer für ein bisschen problematisch, weil man natürlich auch dann betrachten muss, wie wird nachher ein solches Verbot wirklich umgesetzt vor Ort, welche kulturellen Eigenschaften, welche kulturellen Besonderheiten sind mit zu berücksichtigen. Denn es nützt dann nichts, wenn ich irgendetwas verbiete und kann es nachher nicht umsetzen. Aber in der Richtung Einschränkungen auch in Zukunft dort einzuführen, das ist sicherlich sinnvoll.
Dann kommen wir noch mal zu einem anderen Aspekt. Viele von uns haben ja Haustiere. Wäre das rein theoretisch möglich, dass ich mein Haustier jetzt anstecke, wenn ich beispielsweise Corona habe?
Also es gibt auch Coronaviren bei Tieren natürlich, genauso wie jetzt bei Menschen auch. Biologisch ist der Mensch ja auch nur in Anführungszeichen ein Tier. Also es kommen Coronaviren vor, allerdings sind die nicht sehr eng verwandt mit dem, was wir jetzt gerade als SARS-Coronavirus erleben. Es gibt bisher weltweit keine Hinweise darauf, dass der Erreger von infizierten Menschen auf Haustiere oder Nutztiere übertragen worden ist oder dass diese in der Ausbreitung der Infektion eine Rolle spielen. Man muss aber dazu auch sagen, dass es sehr, sehr wenig bisher untersucht ist. Das ist auch eine Fragestellung, der wir bei uns am Institut, am Friedrich-Löffler-Institut jetzt nachgehen, nämlich die Frage, sind unsere Nutztiere eigentlich überhaupt empfänglich für diesen neuartigen Erreger oder sind sie einfach resistent und können nicht infiziert werden? Aber dazu fehlen uns im Moment noch die Ergebnisse.
Okay, das weiß man also noch nicht. Deswegen kann man wahrscheinlich auch schlecht was drüber sagen, wie das umgekehrt aussieht. Also nehmen wir jetzt nochmal die Haustiere, Hund, Katze. Wenn die irgendwie infiziert sind, könnten die mich infizieren? Weiß man wahrscheinlich auch noch nicht, oder?
Also nachdem wir nicht wissen, ob sie überhaupt infizierbar sind, können wir natürlich dazu im Moment nichts sagen. Wir empfehlen im Moment hier keine besonderen Vorkehrungen zu treffen, also keine Quarantänisierung oder Ähnliches. Das heißt, wenn der Hunde- oder Katzenbesitzer selber mit SARS-Coronavirus positiv getestet worden ist und muss die 14 Tage in Quarantäne bleiben, dann kann er das sehr wohl mit seinem Hund oder mit seiner Katze gemeinsam tun. Wenn die Tiere Krankheitssymptome zeigen, dann kann es hilfreich sein, dann doch auch mal zu untersuchen, einfach damit wir auch sehen können, ob solche Übertragungen überhaupt stattfinden oder nicht. Aber ich sage es nochmal, epidemiologisch deutet im Moment weltweit nichts darauf hin, dass das eine wichtige Rolle spielt. Und weder wir noch die WHO noch die Europäische Seuchenbehörde haben irgendwelche Hinweise, dass Nutztiere oder Heimtiere in der Epidemie eine wesentliche Rolle spielen.
Das sagt Professor Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, die sich mit Tierkrankheiten beschäftigen und natürlich auch der Frage, wie die auf den Menschen übergehen können. Wir haben darüber geredet, wie das bei dem Coronavirus jetzt ist. Es ist ja eines von vielen Viren, die von Tieren stammen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.